eine Gemeinde aus? Es gibt so viele Gemeinden hier im Landkreis. Wie wählt man eine Gemeinde aus? Sucht man sich eine Gemeinde, wo sie ein ganz modernes Gebäude haben? Oder bist du eher einer, der das Argument von der Entfernung befürwortet und sagt, ich fahre an keine Gemeinde vorbei, ich besuche die am nächstliegenden zu unserem Wohnort? Spielen theologische Schwerpunkte eine Rolle? Es soll professionelle Musiker geben, die neuesten Lobpreislieder singen, eine warme Atmosphäre. Der eine sagt, ich mag eine Gemeinde jetzt nicht zu groß. Andere sagen, ich mag eine Gemeinde nicht zu klein. Soll ein toller Kinder- und Jugendprogramm haben. Man darf über alles predigen, nur nicht zu lang. Nicht 30 Minuten, nicht über 30 Minuten. Ja. Lieber ein kurzer, motivierender, geistlicher Input. Die Frage ist, hat eine Gemeindeleitung freie Hand zu entscheiden, was hier in der Gemeinde Sonntag für Sonntag getan wird, wenn wir zusammenkommen? Ich meine, wie wissen wir, wenn wir jetzt sonntags zusammenkommen, was wir tun sollen? Vielleicht kommt einer auf die Idee, anstatt einer Predigt singen und beten, dann machen wir einfach Fitnessprogramm mit Lobpreislieder im Hintergrund. Oder jeder kriegt ein Blatt und malt einfach ein Bild über das, was ihnen diese Woche wichtig geworden ist und geht nach vorne und erklärt das. Warum machen wir das nicht so? Warum wissen wir, was wir tun sollen, wenn wir uns am Sonntag treffen? Warum sind unsere Gottesdienste so aufgebaut, wie sie sind, mit Lieder, mit Bibeltextvorlesungen, mit einer Predigt, mit Lobpreis, mit Gebet, mit Zeit nachher für einen Kaffee zusammen? Sind das alles nur, hat irgendeiner das vor kurzem ausgedacht oder über die Jahre und dann hat sich einfach bewährt und wir machen das? Ich komme später darauf zurück, aber als die neutestamentliche Gemeinde geboren wurde, sind in einem Tag 3000 Leute zum Glauben gekommen. Und ich kann mir vorstellen, diese 3000 Leute, die alle auf einmal zum Glauben gekommen sind, haben sich auch gefragt, ja, was machen wir jetzt? Was sollen wir als nächstes tun? Und ich habe mich gefragt, auch in der Vorbereitung, wie haben sie gewusst, was sie tun sollen? Diese Frage werden wir heute beantworten. Und wir werden sehen, wie Gott seinen Willen für seine Gemeinde offenbart hat. Heute ist die dritte Predigt von einer kleinen Serie, die angefangen hat mit Matthias in Apostelgeschichte 2, die Verse 1 bis 13. Das war Pfingsten. Und da haben wir gelesen, da wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. Also in Jerusalem waren viele Menschen zusammengekommen für das Passafest. Und durch die Apostel hörte jeder das Evangelium in seiner eigenen Sprache, jeder in seiner Muttersprache. Letzte Woche hat Timon fortgesetzt mit dem Abschnitt in Kapitel 2, 14 bis 41. Das war die Predigt von Petrus, die erste evangeliumzentrierte Predigt. Und Petrus hat Jesus Christus gezeigt, als der von Gott gekommen ist, als der Gekreuzigte und Auferstandene. Und wir lesen dann in Vers 37, als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den übrigen Aposteln, was sollen wir tun, ihr Männer und Brüder? Da sprach Petrus zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden, so werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Und heute habe ich die Aufgabe, diesen letzten Abschnitt im Kapitel 2 von Apostelgeschichte auszulegen. Es geht hier um die erste Gemeinde. Und wenn wir überlegen, es waren 12 Apostel. Es waren wahrscheinlich zu dieser Zeit um die 120 Gläubige. Und an einem Tag kommen 3000 Neubekehrte dazu und noch der Heilige Geist. Und wir lesen in Vers 41, diejenigen, die nun bereitwillig sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen und es wurde an jedem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Wo hinzugetan? Hinzugetan zu der bestehenden Glaubensgemeinschaft, beziehungsweise zu dieser Gruppe von Menschen, die jetzt an Jesus Christus glauben, die den Glauben angenommen haben. Und die Gläubiger haben sich dann im Tempelvorhof getroffen, jeden Tag dort. Und diesen Textabschnitt zeigt uns die Praxis und Kennzeichen der Gemeinde damals. Und dasselbe gilt auch für uns heute, 2000 Jahre später. Ich möchte den Text vorlesen, vielleicht ein bisschen klein, aber ich werde das aufbrechen in kleinere Stücke gleich. Apostelgeschichte 2, Vers 42. Und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. Es kam aber Furcht über alle Seelen und viele Wunder und Zeichen geschahen durch die Apostel. Alle Gläubigen waren aber beisammen und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften die Güter und Besitztümer und verteilten sie unter alle, die je nachdem einer bedürftig war. Und jeden Tag waren sie beständig und einmütig im Tempel und brachten das Brot in den Häusern, nahmen die Speise mit Frohlocken und in Einfalt des Herzens. Sie lobten Gott und waren angesehen bei dem ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich die zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Um auf meine provozierende Einleitung zurückzukommen, die Antwort ist, wir sind nicht frei zu entscheiden, wie Gemeinde aussehen soll. Die wachsende Gemeinde in der Apostelgeschichte zeigt uns deutlich, ich behaupte, 7 Elemente, nach denen jede Gemeinde streben sollte. Manche haben 4, manche 5, 6, 7, 8. Ich werde heute 7 nehmen. Merkmale, die für eine Gemeinde vorhanden sein sollen. Zu diesen Merkmalen gehören die Lehre der Apostel, die Gemeinschaft, die Sakramente, das Gebet, die gegenseitige Fürsorge, die Anbetung und die kontinuierliche Evangelisation. Und keine Gemeinde hat jemals alle diese Elemente perfekt umgesetzt, aber sie sollten die Ziele sein, zu denen Gemeindeleiter ihre Gemeinde hinführen. Das möchte ich heute zeigen. Bevor wir weitergehen, was ist eine Gemeinde? Wenn wir an Gemeinde dran denken oder an Kirche, wir denken oft zuerst an ein Gebäude. Vielleicht denkt der ein oder andere an eine Institution. Aber das biblische Wort, das griechische Wort im Neuen Testament dafür ist Ekklesia. Und das bedeutet so viel wie herausgerufen. Also ein Volk, das aus der Finsternis in die Gemeinschaft seines Sohnes gerufen wurde. Und im Deutschen, in unserer deutschen Bibel, wird dieses Wort Ekklesia mit 3 Wörtern übersetzt. Versammlung, Gemeinde oder Kirche und kommt 114 Mal im Neuen Testament vor. Wir lesen zum Beispiel in Matthäus 16, und ich sage dir auch, du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und die Pforte des Totenreiches sollen sie nicht überwältigen. Oder in Apostelgeschichte 2, 47, sie lobten Gott und waren angesehen bei dem ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich die zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Die wurden zur Gemeinde hinzugetan, zu dieser Versammlung von gläubigen Menschen, die an Jesus geglaubt haben. Es gibt aber auch die sichtbare und unsichtbare Gemeinde, also die universelle Gemeinde und die Ortsgemeinde. Die universale Gemeinde ist der unsichtbare Leib der Gläubigen aller Zeiten. Also alle, die über die Jahre dann zum Glauben gekommen sind, lebend schon gestorben. Alle, die wirklich in Christus sind, das ist die universelle, unsichtbare Gemeinde. Es ist so wie bei der Geburt. Bei der Geburt bist du auf der Welt gekommen und du hast dann, ja, du hast deine Mutter schon in die Monate vorher etwas kennengelernt, aber du hast die zum ersten Mal zu Gesicht bekommen und du lernst dann eine Familie kennen. Du gehörst dazu ab dem Zeitpunkt, wo du geboren bist. Und so ist es wie bei der Wiedergeburt. Ab diesem Zeitpunkt gehörst du zu einer universellen Gemeinde, die unsichtbar ist. In Epheser 2, Vers 19 lesen wir, so seid ihr nun nicht mehr Fremdlingen und Gäste ohne Bürgerrecht, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Wenn wir von der Ortsgemeinde sprechen, dann gibt es in Steinen viele Ortsgemeinden. Im Landkreis, in der ganzen Welt gibt es viele Ortsgemeinden. Eine Ortsgemeinde ist eine organisierte Gruppe von Gläubigen an einem bestimmten Ort, wie wir. Aber nicht jeder, der eine Ortsgemeinde regelmäßig besucht, ist wiedergeboren und Teil der universellen Gemeinde, die unsichtbare. Und in der Bibel, im Neuen Testament, gibt es viele Bilder für Gemeinde. Wir haben heute Morgen auch schon eine Gegenstandslektion gesehen, war ein Bild für die Gemeinde. Es gibt aber auch eine Schafherde. Der Hirte, der Herr ist Jesus Christus selbst. So habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welche der Heilige Geist euch zu Aufsehern gesetzt hat, um die Gemeinde Gottes zu hüten, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Eine Aufforderung an die Ältesten in der Gemeinde. Eine Schafherde. Dann gibt es auch eine Braut. Und bei der Hochzeit des Lammes findet die Vereinigung der Gemeinde, die Gemeinde ist die Braut Christi, mit Jesus Christus, der Bräutigam. Und dann findet diese Hochzeit statt. Das lesen wir in Offenbarung 19. Lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Frau hat sich bereit gemacht. Und dieses Bild wird noch in der Schrift dann vertieft. Ja, wie eine Frau ihren Mann liebt, dann liebt Christus die Kirche. Er liebt die Gemeinde und er hat sein Leben sogar für sie hingegeben. Wir haben auch das Beispiel heute von ein Leib schon gesehen. Dann gibt es auch noch Gottes Haus oder Haushalt. Jesus Christus ist der Eckstein für dieses Haus. Wir sind die lebendigen Steine, die auf diesem Fundament aufgebaut sind. Epheser 2, 19. So seid ihr nun nicht mehr Fremdlingen und Gäste ohne Bürgerrecht, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist. Und über die Jahre haben Leute sich auch gefragt, was ist dann eine Gemeinde oder wann ist es eine richtige Gemeinde? Wir waren in den letzten Wochen viel unterwegs. Ich arbeite für ein Gemeindegründungsnetzwerk und besuche dann Gemeinden und Gemeindegründungen und biete da auch Hilfe an. Wir waren in Hamburg, in Wetzlar, in Bonn, in der Nähe von München, wo ich Redner war auf einer Gemeindefreizeit. Und viele dieser Gemeinden, die fangen dann an als so kleine Hauskreise an und sie wachsen. Und als Gemeindegründungsnetzwerk beschäftigen wir uns auch mit der Frage, ab wann sind sie dann Gemeinde? Wann sind sie nicht mehr ein Hauskreis? Wann sind sie wirklich eine Gemeinde? Manche sagen, die müssen ein eigenes Gebäude haben. Andere sagen, die müssen finanziell unabhängig sein. Andere sagen, die müssen eine Mindestanzahl von Mitgliedern haben. Und bei der Reformation, wo ein Teil der Kirche sich abgespaltet hat, haben Theologen sich auch diese sich mit dieser Frage beschäftigt. Wir sind eine AB-Gemeinde. Da habe ich geschaut, was steht im Augsburger Bekenntnis dazu. Da steht, sage ich gleich, also einfach nur einleitend, diese Frage, was eine wahre Kirche ausmacht, darum geht's. Und zwischen Luther und Calvin war ein weitgehender Konsens. Und die Confessio Augustana von 1530, eine wichtige lutherische Bekenntnisschrift, definiert die Kirche als folgendes: Die Versammlung aller Gläubigen ist, bei denen das Evangelium reingepredigt und die heiligen Sakramente laut dem Evangelium gereicht werden. Artikel 7. Und ähnlich sagte Johannes Calvin, denn überall, wo wir wahrnehmen, dass Gottes Wort lauter gepredigt und gehört und die Sakramente nach der Einsetzung Christi verwaltet werden, lässt sich auf keinerlei Weise darauf zweifeln, dass wir eine Kirche Gottes vor uns haben. Also wir sehen von dieser beiden Definitionen zwei wichtige Teile, damit es eine richtige Gemeinde ist, ist Gottes Wort wird gepredigt an erster Stelle und zweitens die Sakramente werden dort praktiziert. Da waren sie sich in der Kirchengeschichte soweit einig, aber die katholische Kirche war da eine andere Auffassung, weil die behaupten, die sind die römisch-katholische Position ist, sie sind die sichtbare Kirche, die sich von Petrus und den Aposteln herleitet und die ist die einzige wahre Kirche. Alle anderen sind nur Rebellen, Abspalter von der einzig wahren Kirche. Kennzeichen der ersten neutestamentlichen Gemeinde. Zuerst, sie widmeten sich dem Wort Gottes. Wir haben gelesen, und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und in den Gebeten. Was bedeutet Lehre der Apostel? Wer waren die Apostel? In Apostelgeschichte 1 haben wir eine Situation, wo wir daraus ableiten können, was die Qualifikationen für einen Apostel waren. Da lesen wir, so muss nun von den Männern, die mit uns gegangen sind, die ganze Zeit über, in welche der Herr Jesus unter uns ein- und ausging, von der Taufe des Johannes an bis zu dem Tag, da er von uns hinweg aufgenommen wurde, einer von diesen muss mit uns Zeuge seiner Auferstehung werden. Also als Judas dann nicht mehr da waren, waren die 11, dann haben sie noch jemand anders gewählt, dazu zu den Aposteln und er sollte zwei Hauptqualifikationen erfüllen. Er sollte ein persönlicher Augenzeugen von dem Dienstleben von Jesus Christus gewesen sein und auch Zeugen der Auferstehung. Das ist bei Paulus ein bisschen, der kommt noch dazu später, das ist ein bisschen, er hat auch Jesus mitbekommen und gesehen, aber er hat Jesus dann in dieser Erscheinung dann natürlich als der auferstandene Christus gesehen. Aber die Jünger Jesu werden nach Apostelgeschichte als Apostel genannt. Und dann habe ich mich gefragt, warum steht da die Lehre der Apostel? Und die blieben in der Lehre der Apostel, warum nicht Jesu Worte? Weil die Aposteln damals, die waren Live-Augenzeugen von Jesus. Die haben das Evangelium dann, was sie gesehen haben, die haben das von Mund zu Mund weitergegeben. Die Lehre der Aposteln ist nicht die Gedanken der Aposteln, sondern die Lehre der Apostel beinhaltet die Lehre Jesu. Und Gott sei Dank haben sie das dann auch aufgeschrieben. Deswegen haben wir die Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes. Wir haben die Apostelgeschichte, wir haben die Briefe im Neuen Testament, die von den Aposteln geschrieben wurden, damit wir es auch haben, damit wir das auch weiter praktizieren können, dass wir uns in der Lehre der Aposteln begeben. Und Lukas selber, da war einer davon, Lukas hat das Lukas-Evangelium geschrieben, er hat Apostelgeschichte geschrieben Und er sagt am Anfang von Apostelgeschichte, er sagt, den ersten Bericht habe ich verfasst, O Theophilus, über alles, was Jesus anfing zu tun und zu lehren, bis zu dem Tag, da er in den Himmel aufgenommen wurde, nachdem er den Aposteln, die er erwählt hatte, durch den Heiligen Geist Befehle gegeben hatte. Also in Lukas Evangelium haben wir das, was alles, was Jesus getan hat während seiner Dienstzeit, seiner Lebenszeit. Und dann in der Apostelgeschichte geht es um alles, was Jesus nach seiner Himmelfahrt weiterhin tut, obwohl er schon gen Himmel gefahren ist und am Rechten des Vaters sitzt. Jesus wirkt weiter, auch heute, auch in unserer Gemeinde. Und wir sehen, sie widmeten sich dem Wort Gottes. Wir sehen hier die zentrale Rolle des Wortes Gottes für das Volk Gottes. Sie wissen, dass sie sich als Gemeinde der Lehre der Apostel unterwerfen müssen. Sie haben, oder so haben wir es heute in schriftlicher Form, wir haben die unfehlbare Niederschrift in der Bibel. Und wenn wir so sein wollen wie die Gemeinde, die Lukas vorstellt in Apostelgeschichte, dann müssen wir uns auch dem geoffenbarten Wort Gottes widmen. 27 Bücher des Neuen Testamentes, die 39 Bücher des Alten Testamentes. Er ist unser Lehrer und wir müssen uns ihm unterordnen. Und das bezeichnet auch eine gesunde Kirche, eine gesunde Gemeinde, wo die Heilige Schrift zentral, konsequent, wirksam und demütig verkündigt wird. Sobald man anfängt, und das hat man über die Jahre gesehen in Gemeinden, sobald man anfängt, über die Unfehlbarkeit der Schrift zu zweifeln, das öffnet dann Türen, dass man einfach sagt, ja, das nehmen wir raus, das lassen wir, das gefällt uns nicht. Wir müssen uns Gottes Wort unterordnen. Und wir leben in einer Generation, in der die Predigt von vielen nicht beachtet wird, eine Generation, in der Autoritäten allgemein missachtet wird. In 2. Timotheus 4, Vers 2 hat Paulus Timotheus ganz klar gesagt, was er zu tun hat. Verkündige das Wort, tritt dafür ein, es sei gelegen oder ungelegen, Überführer, Tadler, Ermahner mit aller Langmut und Belehrung. Und in der Lehre der Apostel fortzuführen, das entspricht auch dem Gebot Christi, Jünger zu machen. Als er bei dem Missionsbefehl gesagt hat, und lehret sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Das passt dann zusammen mit der Lehre der Apostel. Und Jesus sagt auch, lehre sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ins Ende der Weltzeit. Amen. Prediger haben die Verantwortung, den ganzen Ratschluss Gottes zu verkündigen. Und die Lehre der Apostel, die sind für uns in der Heiligen Schrift aufgezeichnet worden, damit die Kirche durch die Jahrhunderte hindurch vom falschen Lehren und dem Erliegen des kulturellen Drucks, der damals auf der Kirche lastete, bewahrt werden. Mit anderen Worten, sie sollen nicht den Zwängen und Forderungen der Gesellschaft beugen. Diejenigen, die predigen, die sollen nicht die Worte der Menschen weitergeben, sondern sie sollen die Gemeinde auf verständliche Weise daran erinnern, wie Gott durch seinen Sohn für alle Zeiten gesprochen hat. Und gleichzeitig ist es wichtig, dass wir uns beschäftigen mit den Philosophien dieser Welt, dass wir da aufmerksam sind, dass wir hören, dass wir verstehen, wie Menschen denken. Und dann lernen wir die Heilige Schrift und sagen, was die Schrift dazu sagt oder wo das gegen der Kultur ist, weil wir uns Gottes Wort unterordnen. Und wir sollten niemals die Lehren des Evangeliums gegen eine neue methodische Bewegung eintauschen. Es wird immer ein Problem bleiben. Die Reinheit der Selbstoffenbarung Gottes gegen die zeitgenössische modernen Denkweisen der Gesellschaft zu einer bestimmten Zeit zu stellen. Sie widmeten sich auch der geschwisterlichen Gemeinschaft. Und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. Das ist ein weiterer Beweis hier des neuen Lebens, war das Verlangen der neuen Gläubigen nach Gemeinschaft mit anderen Gotteskindern und danach mit ihnen ihre irdischen Güter zu teilen. Und hier bei Gemeinschaft, es geht nicht um Tee trinken oder über Fußball reden. Das Wort hier Koinonia bedeutet teilnehmen, teilen, zusammen auf ein gemeinsames Ziel hinarbeiten. Und was ist die Voraussetzung für diese Gemeinschaft? Die Voraussetzung, dass wir in der Gemeinde Sonntag für Sonntag Gemeinschaft miteinander haben, ist, dass wir persönlich Gemeinschaft mit Gott haben. Johannes sagt, dass was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch, damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und dies schreiben wir euch, damit eure Freude vollkommen sei. Also die Voraussetzung für die Gemeinschaft miteinander ist die Gemeinschaft mit Gott. Mit Gott versöhnt zu sein. Und diese Gemeinschaft in der Apostelgeschichte, die war auch nicht perfekt. Sie wurde auf die Probe gestellt, zum Beispiel als Barnabas und Paulus eine andere Meinung waren wegen Johannes Markus. Oder in Apostelgeschichte 6, als es um die Versorgung für die Witwen ging, da waren Probleme in der Gemeinde, da waren Streitpunkte. Aber ich denke, in der Corona-Zeit haben wir gelernt, was es für ein Wert ist, wahre Gemeinschaft zu haben. YouTube, das bringt uns viele Vorteile, vor allem für Menschen, denen es nicht immer möglich ist, zur Gemeinde zu kommen. Ganz was Tolles. Aber was wir gelernt haben, glaube ich, in Corona-Zeit ist, dass YouTube ist kein Ersatz für die Gemeinde. Biblische Christen, es soll ein natürlicher Verlangen für uns sein, dass wir die Gemeinschaft suchen mit anderen Gläubigen, auch wenn das nicht immer einfach ist. Ein weiteres Kennzeichen, sie widmen sich dem Brotbrechen. Die anderen Punkte sind viel kürzer. Ja. Apostelgeschichte 2, 42, sie blieben beständig in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und im Gebet. Das Brotbrechen hier ist das Mahl des Herrn oder Abendmahl, wie wir es kennen. Warum ist es so wichtig? Weil Jesus erstens dieses Sakrament persönlich eingeführt hat. Und zweitens, das ist auch für uns eine Gegenstandslektion, wir sollen immer wieder an das Zentralereignis unseres Glaubens erinnert werden. Wir sollen es immer wieder verkündigen, auch durch Abendmahl, dass Jesus Christus am Kreuz gestorben ist, dass sein Leib gebrochen wurde, dass er sein Blut vergossen hat, dass er wieder auferstanden ist und eines Tages wiederkommt. Es ist ein Gedächtnismahl und zugleich ein Verkündigungsmahl. Und wiederum, sollte jemand auf die Idee kommen, sagen, wir machen das nicht mehr mit Brot und Wein. Wir machen das mit Pizza und Cola. Warum nicht? Wir dürfen das nicht, weil wir uns an der Lehre der Apostel halten, an das Vorbild der früheren neutestamentlichen Gemeinde. In eine gesunde Gemeinde verpflichten wir uns, das zu tun, was wir nach der Bibel tun sollen. Jesus sagt, tut dies zu meinem Gedächtnis. Und sie widmeten sich auch dem Gebet. Sie blieben beständig in Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und in den Gebeten. Sie waren eine betende Gemeinde. Öffentlich Gebet im Gottesdienst, aber auch privat zu Hause. Und als Petrus auf wundersame Weise aus dem Gefängnis entkam, da ging er zum Haus der Maria, der Mutter des Johannes, mit dem Beinamen Markus, wo viele versammelt waren und beteten. Und die Apostel waren selber Vorbilder, indem sie andere Aufgaben delegiert haben, weil sie gesagt haben, wir wollen beständig im Gebet und im Dienst des Wortes bleiben. Das war wichtiger. Ganz kurz anschneiden, da war auch im Apostelgeschichte 2 hier, können wir sagen, ein weiteres Kennzeichen der damaligen Gemeinde war eine kraftvolle Präsenz durch Wunder und Zeichen. Wir lesen, es kam aber Furcht über alle Seelen und viele Wunder und Zeichen geschahen durch die Apostel. Und hier gehen dann die Charismatiker und Nicht-Charismatiker auseinander, was hier gemeint ist. Ich glaube, hier ist es ausdrücklich den Aposteln zugeschrieben. Ihnen wurden diese Gaben gegeben, um die Botschaft, die sie haben, zu begläubigen. Und wenn die Apostel vergehen, vergehen auch diese Gaben. Jedoch sollte es eine Erwartung geben, wir lesen in 1. Korinther 14, Gott ist unter euch, also wenn das Evangelium gepredigt und erklärt wird, und wenn wir uns zusammentreffen und als Gläubiger, wir glauben auch, dass Gott Wunder tut. Wir glauben auch, dass Gott heilt. Wir lesen hier auch, dass nicht nur die Gläubigen, sondern alle Menschen in der Stadt waren angetan. Aber diese Wunder und Zeichen durch die Apostel, ich glaube, die sind nicht typisch für die regelmäßige Versammlung nach der Zeit der Aposteln. Ihr mögt eine andere Meinung sein, das ist okay. Fünftens, sie sorgten gegenseitig für einander. Alle Gläubigen waren beisammen, die hatten alle Dinge gemeinsam, sie verkauften die Güter und Besitztümer, verteilten sie unter alle, je nachdem einer bedürftig war. Also es ist nicht so, dass sie alles verkauft haben und haben alles Geld einfach im Topf gemacht und keiner hat irgendwas besitzt für sich persönlich. Die ersten Christen haben aber anerkannt, dass Jesus sowohl sie als auch ihr Eigentum besitzt. Und wir sehen, wie sie ihr Eigentum verkaufen, um die entstehenden Bedürfnisse zu lindern und wie sie ihre Häuser als Orte der Begegnung für andere Christen geöffnet haben. Es war aber kein, wir sollten es nicht verstehen, es war kein, was mir gehört, gehört ab sofort euch auch. Und es war auch kein früherer Kommunismus, wie manche behaupten, weil das Geben war freiwillig, wurde nicht von der Regierung erzwungen. Und zweitens, die Menschen hatten immer noch persönlichen Besitz, denn sie trafen sich immer noch in ihren Häusern. Und viele andere Christen besaßen dann auch immer noch ihre Häuser. Was wir hier haben, ist ein gegenseitiges Dienen, das sich durch diese Situation, wo 3000 Leute zusammen waren, die waren großzügig, die waren herzlich, die haben und das, was sie getan haben, hat eine liebevolle Gemeinschaft ausgezeichnet. Sie lobten Gott auch. Und jeden Tag waren sie beständig und einmütig im Tempel und brachen das Brot in den Häusern, nahmen die Speise mit Frohlocken und in Einfalt des Herzens. Sie lobten Gott und waren angesehen bei dem ganzen Volk. Sie trafen sich weiterhin einmütig im Tempel, in den Vorhöfen. Sie zeigten Gastfreundschaft in ihren Häusern. Und als sie diese Merkmale in der gesunden Gemeinde praktiziert haben, kam das sehr gut bei den Ungläubigen an. Wir lesen, sie lobten Gott, Vers 47. Und das ist eines der Merkmale echter Erweckung. Viel Zeit mit Anbetung zu verbringen, das ist der Wunsch. Und siebtens, sie haben weiter evangelisiert. Wir sehen hier fruchtbare Mission. Vers 47, der Herr aber tat täglich die zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Das ist ein ganz besonderer Vers. Der Herr aber tat täglich die zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Es hat mit 3000 nicht aufgehört. Es gab weitere Bekehrungen. Die Gemeinde ist weiter gewachsen. Sie haben weiter ihr Besitztürme verkauft, gemeinsames Essen in den Häusern gehabt, gemeinsamer Tempelbesuch, Großzügigkeit, Lobpreis Gottes im Gebet und auch im Gesang und Gunst beim Volk. Und heute treffen wir uns hier als Gemeinde, als Ortsgemeinde. In der ganzen Welt heute treffen sich Hunderte, Tausende von Menschen auf der ganzen Welt und die machen genau das, was wir hier auch machen, was wir hier in diesem Textabschnitt finden, weil die Gemeinde über die Jahre auch verstanden hat, dass das hier auch ein Vorbild ist, was wir hier haben. Der Herr tat täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden, und wir sehen hier eine Bekräftigung der Souveränität Gottes bei der Erlösung. Dann nur er, nur Gott kann das menschliche Herz verändern, um wahre Reue und Glauben zu ermöglichen. Und wenn du auch Teil dieser weltweiten Gemeinde sein wirst, dann, wir haben es letzte Woche gesehen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. So werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Dann wird Gott dich retten und dich auch zur Gemeinde hinzufügen. Natürlich bei so einer Predigt, da so im Hinterkopf, dann fragt man sich, inwiefern beschreibt das unsere Gemeinde? Ist das akkurat? Was muss bei uns verändert werden oder korrigiert werden? Was ist gefährdet? Wo läuft es gut? Ich war in der Vorbereitung sehr ermutigt, auf der Webseite vom AB-Verband zu gucken und ein Visionsdokument zu finden. Und wisst ihr, was sie da haben, um Erklärung, als was das Gemeindeverständnis ist? Die haben Apostelgeschichte 2 drin und gesagt, das ist unser Verständnis. Also kann man nachher eine Webseite dann schauen, meine Zeit ist weg. Aber da steht da, wir bezeugen den Menschen unserer Zeit die Botschaft des Evangeliums und möchten sie damit zum Glauben einladen. Als Botschafter in Christi Stadt bitten wir in seinem Namen, lasst euch versöhnen mit Gott. Wir wollen unsere Berufung leben. Als mit Gott Versöhnte sind wir berufen zur Gemeinschaft mit Jesus Christus. Damit sind wir auch zur Gemeinschaft miteinander berufen. Jesus Christus braucht eine geistliche Heimat und das Eingebundensein in eine Lebens- und Dienstgemeinschaft. Dies trägt entscheidend zum persönlichen Wachstum des einzelnen Christen bei und damit auch gleichzeitig zum Wachstum der ganzen Gemeinde. Und dann geht es um unseren Auftrag. Um dieses Ziel zu erreichen, wollen wir vor allem Gottes Wort verkündigen und bezeugen. Und dies geschieht auf unterschiedliche Art und Weise. Da wird es erklärt in der Predigt, im Gespräch über Gottes Wort, in kleinen Gruppen, im persönlichen Gespräch. Und um unseren Auftrag ganz praktisch umsetzen zu können, orientieren wir uns an dem, was in Apostelgeschichte 2:42 über die Arbeit der ersten christlichen Gemeinde in Jerusalem gesagt ist. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Zu Pfingsten wurde die neutestamentliche Gemeinde geboren. Und die Gemeinde ist kein Gebäude oder Institution, sie ist eine universelle, unsichtbare Versammlung von geretteten Menschen wie du und ich, die sich regelmäßig in einer Ortsgemeinde versammeln. Und wenn die gute Nachricht des Evangeliums dich verändert hat und Gott dich zu seiner Familie hinzugefügt hat, dann wirst du auch ganz natürlich das Verlangen haben, dort zu sein, wo gesunde biblische Gemeinde gelebt wird. Du wirst ein Verlangen haben nach der Bibel, nach Gemeinschaft mit Geschwistern, die Sakramente zu empfangen, um mit Gott im Gebet zu sprechen, privat wie öffentlich, für andere zu sorgen, ihn anzubeten und das Evangelium weiterzusagen. Das wünsche ich mir, das wünsche ich euch auch. Lass uns kurz beten. Herr, wir danken dir, dass du uns dein Wort gegeben hast. Wir danken dir für diese Richtlinien und dieses Vorbild in Apostelgeschichte 2. Herr, wir sind nicht perfekt, aber du hast uns gerufen und du siehst unser Herzen, dass wir auch dein Wort tun wollen. Wir wollen dir auch gehorsam sein. Und so bitten wir dich, Herr, wenn wir auch zu deiner Gemeinde gehören, dass du in uns, dort wo wir müde geworden sind oder wo dieses Verlangen kalt geworden ist, dass du es wieder entfachtest in uns, Herr. Und dass wir wieder Verlangen haben, Gemeinschaft mit dir zu haben, eine Gemeinschaft miteinander. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen.